Finanzszene, der Podcast. Jede Woche zu Themen aus der Banking-, Fintech- und Payment-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Heute mal wieder mit einem externen Gast, und zwar Oliver Behrens, dem Vorstandsvorsitzenden von Flatex. Ja, Oliver Behrens hat eine, wie ich finde, sehr interessante Karriere hinter sich, weil er schon ganz viele verschiedene Sachen gemacht hat. Er war klassisch in der Ausbildung bei der Deutschen Bank in Mannheim. Er war anschließend Sprecher der Geschäftsführung bei der DWS im Asset Management, zeitweise stellvertretender Vorstandsvorsitzender bei der DK, dann im klassischen Banking CEO von Morgan Stanley Europe 10 Jahre lang und ja, ist nun seit Oktober 2024 Vorstandschef von Flatex. Jetzt ist es um Flatex nach einigen Querelen vor 1-2 Jahren relativ ruhig geworden, aber das Unternehmen wächst und gedeiht, sowohl was Gewinne angeht, als auch was Kunden angeht, mittlerweile über 3,5 Millionen, als auch was den Aktienkurs angeht. Da ist der Unternehmenswert mittlerweile bei einem Rekordhoch bei der Aktie bei knapp 5 Milliarden Euro angekommen. Zu besprechen gibt es vieles. Wie wächst man überhaupt noch so spätzyklisch in der Börsenlage? Wie konkurriert man mit Neobrokern? Welche Innovationen sind geplant? Was verändert das Payment-for-Order-Flow-Verbot? Kommen auch Private-Markets-Angebote bei Flatex oder mal ein vollständiges Bankangebot? Auf geht's! Ja, bevor es losgeht, noch ein kleiner Werbeblock, und zwar für die Frankfurt Digital Finance 2026. Die findet statt am 11. und 12. Februar im Palmengarten und ist der internationale Knotenpunkt für die Finanzwelt. 1500 Entscheider, über 100 Speaker aus mehr als 20 Ländern der Erde. Im Fokus steht unter anderem die Tiefe des Kapitalmarkts für echte Wachstumsfinanzierung, damit europäische Innovationen global skalieren. Diskutiert werden natürlich auch KI-Themen, Tokenisierung und programmierbare Zahlungen im Kontext der internationalen Regulierung. Der Anspruch, weg vom Hype hin zu belastbaren Business Cases. Am Tag 2, dem European Fintech Day, treffen Startups, Banken und Investoren in der Expo und bei Pitches direkt aufeinander. Konferenzsprache ist Englisch, Konferenzmotto Europe Seize the Moment. Ich bin, ja, muss ich sagen, natürlich auch da. Ich finde es eine sehr nette Veranstaltung, auf der ich auch jedes Jahr als Journalist bin und immer viele Impulse bekomme und nette Kontakte knüpfen kann. Weitere Infos zur Frankfurt Digital Finance in den Shownotes. Da gibt es auch das Programm und eine Anmeldemöglichkeit. Werbung Ende. Hallo Herr Behrens, herzlich willkommen im Podcast bei uns.
Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
Ja, langer Anlauf, aber jetzt hat es endlich geklappt. Und ich habe mich natürlich auch ein bisschen vorbereitet und Interviews mit Ihnen aus der Vergangenheit gelesen, Flatex, Geschäftszahlen. Und aus einem Interview aus dem letzten Jahr ist mir eines aufgefallen. Flatex bietet ja jetzt auch Krypto-Trading an. Und da hatten Sie in einem Interview gesagt, ah nee, also ich bin nicht der Kryptoanleger, meine Kinder sind es aber. Sind Sie mittlerweile dabei oder ist die Verteilung in der Familie immer noch gleich?
Die Verteilung ist immer noch so ähnlich, aber ich habe es auch ausprobiert. Insofern war das eine interessante Übung und ja, es ist eine schöne Ergänzung zum Portfolio.
Funktioniert das? Sie waren ja als Unternehmen lange Jahre Krypto-Verweigerer, sind aber dann doch eingestiegen. Wird das angenommen?
Ja, absolut. Wir haben jetzt über die gesamten Plattformen verteilt über 120.000 Kunden, die Krypto angenommen haben. Wir haben durchaus 5.000, 6.000 Transaktionen am Tag. Also es hängt davon ab, wie ist die Volatilität. Mhm. Wir bieten ja 20 Coins an. In fast allen Ländern, in Österreich sind es 19, und dort kann man 7 Tage die Woche 24 Stunden handeln. Mhm. Und wir haben auch ein Trading Desk, das in der Zeit besetzt ist.
Man hat ja bei Ihrem Unternehmen häufig nicht ganz auf dem Radar, dass Sie ein europäisches Unternehmen sind. Ich glaube, knapp 3,5 Millionen Kunden haben Sie mittlerweile. Zahl stimmt hoffentlich, gut recherchiert.
Ich glaube, wir sind da drüber.
Mittlerweile? Okay. Und rund 750.000 in Deutschland war die letzte Kommunikation. Stimmt das?
Ja, das ist, wir haben 500.000 in Deutschland, aber kommt natürlich noch Österreich dazu.
Okay, ja. in der deutschland-österreichischen Region. Ja, da gab es ja letztens Zahlen vom Deutschen Aktieninstitut, die einen massiven Zuwachs an Neuaktionären vermeldet haben im vergangenen Jahr. Über 2 Millionen sind hinzugekommen. Haben Sie das auch gespürt, dass da schon wieder eine große Begeisterung wieder aufgeflammt ist? Corona ging es ja los, dann wurde es ein bisschen ruhiger. Und jetzt wieder deutlich messbar im letzten Jahr ein Anstieg. Deckt sich das mit Ihrem Eindruck in Deutschland?
Absolut. Das Interesse an Vermögensanlage ist ungebrochen. Der Trend von Privatkunden in die Märkte, ins Investieren, aber auch in systematische Sparen ist ungebrochen. Wir gehen davon aus, dass dieser Trend auch nicht abbricht. Da ist noch viel Wachstum nach oben. Unsere Kunden investieren natürlich überwiegend in Aktien. Über 90% der Gelder gehen in Aktien. Aber wir haben auch einen signifikanten Cashflow von monatlichen Sparraten in ETF-Sparplänen und darüber hinaus.
Wo kommen denn Ihre Kunden eigentlich her? Ich glaube, wenn man sich die Systematiken anschaut, sind die durchschnittlichen Volumina und die durchschnittlichen Tickets pro Trade, was den Umsatz angeht, bei Ihnen ja doch deutlich höher als bei Neobrokern, zumindest sofern man das nachvollziehen kann. Was mich immer zur Frage führt, wo kommen die Leute her von Ihnen? Bei Neobrokern weiß man, sind es häufig die First-Timer, ja, der erste Sparplan, die erste Aktie. Wo kommen die bei Ihnen her?
Nee, bei uns sind es meistens Kunden, die schon Erfahrung gemacht haben, die 30 plus sind vom Alter her und die eben schon ein bisschen Vermögen aufgebaut haben. Das ist die Zeit, wo die Familie gegründet ist, wo vielleicht die erste Wohnung gekauft ist, wo man auch ein bisschen mehr beiseite legen kann, wo man sich Gedanken macht, wie sieht die finanzielle Zukunft aus oder wo man schon ein Depot hat, was man dann überträgt. Das ist ja gerade der Vorteil in Deutschland, dass ein Depotübertrag kostenfrei ist, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern in Europa. Und so kann man natürlich eine ganze Menge Kosten sparen und das im eigenen Vermögen besser anlegen.
Klappt das mit den Depotüberträgen? Ich habe da privat schon einige Erfahrungen gemacht. Ich muss zugeben, ich habe das Gefühl, kaum ein Bank-Depot-Prozess ist dermaßen anachronistisch wie ein Depotübertrag. Er soll ja eigentlich immer ganz gut funktionieren, aber in der Praxis häufig Schwierigkeiten und immer beschuldigen sich alle gegenseitig, dass es am jeweils anderen liegt, aber nicht an uns.
Naja, natürlich muss man die Instruktionen miteinander abstimmen. Man muss sich auf den Tag verständigen, wann es übertragen wird und wann es empfangen wird. Ich kann nur sagen, zu uns übertragen die Leute gerne ihr Depot. Ja. Die Eingänge sind ungefähr zu den Ausgängen 5:1. Und insofern kommt bei uns wesentlich mehr Geld rein, als rausgeht.
Mhm. Können Sie gut damit leben, wenn man sagt, Sie sind eigentlich positioniert als Broker zwischen den Neobrokern für die Einsteiger, dann haben wir noch einen Haufen Direktbanken und dann haben wir die Großbanken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Flatex ist eigentlich so auch noch ein Challenger von den Kunden der Großbanken, aber nicht unbedingt mit den Neobrokern im Wettbewerb.
Ja, ich finde diese ganzen Bezeichnungen nicht ganz so ideal, weil wir natürlich uns als Plattform um die Vermögensanlage für Familien kümmern, die auch was sparen können. Man muss ja fair sein, nicht jeder kann sparen. Und nicht jeder braucht auch nicht die gesamte Palette der Möglichkeiten. Aber wir positionieren uns eben ausschließlich im Bereich der Vermögensanlage. Wir wollen deshalb alle Marktzugänge bieten und fast alle Wertpapiere oder nahezu alle. Und insofern werden die Kunden bei uns umfänglich bedient. Wir haben Callcenter, man kann anrufen. Man hat nicht die Unsicherheit, wenn die Plattform nicht funktioniert, bei uns hat sie bisher immer funktioniert, dass man niemanden ansprechen kann. Man kann sich helfen lassen und insofern erleben wir einen ständigen Zustrom von Kunden europaweit, wo eben Kunden kostengünstig investieren wollen, die Sicherheit haben wollen, dass die Plattform stabil ist, dass man jemanden erreichen kann. Aber es geht eben bei uns ausschließlich und fokussiert ums Thema Vermögensanlage zum guten Preis und mit Erreichbarkeit.
Können Sie mal skizzieren, warum es für manche so schwierig ist, überhaupt erreichbar zu sein, Service zu bieten? Liegt das daran, dass man die Peaks nicht vernünftig aussteuern kann? Häufig wollen ja Leute dann in sehr kurzer Zeit was und dann eine ganze Menge. Ist das in irgendeiner Form steuerbar oder muss man einfach sagen, in gewissen Marktsituationen ist es nicht handelbar, weil dann einfach 10.000 Leute was von uns wollen?
Sie hatten die unterschiedlichen Typen von Konkurrenzunternehmen aufgezeigt und jeder hat ein unterschiedliches Business Model. Manche besitzen nur die, wie würde man so schön sagen, das Schaufenster. Das sieht bunt und schön aus, aber hinten dran gibt es eine Menge Zuliefererbetriebe. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, dass eine Druckwelle an Geschäft kommt, morgen früh um 8, kann ich alle vorbereiten. Oder die Hoffnung haben,
dass weil in der Nacht Trump anderen, mal gefüttert hat oder
weil was passiert ist, können die vielleicht auch die Kapazitäten bereitstellen. Aber vom Grundgedanken her buche ich ja Kapazitäten auf einer Normal-Null-Situation. Und bei uns eben anders. Uns gehört die Dienstleistungskette von A bis Z. Wir haben unsere eigenen Callcenter-Agenten, die vielleicht in mageren Tagen nicht ganz ausgelastet sind, aber die eben da sind, wenn sie gebraucht werden. Und auch ist es bei uns so, dass die unterschiedlichen Kundengruppen, zum Beispiel haben die VIP-Kunden eine eigene Telefonnummer, wo sie einfach, das sind die besonders aktiven Kunden oder die mit den größeren Vermögen, direkt Ansprechpartner haben. Dann entsteht natürlich auch eine andere Kundenbindung.
Es gibt ja verschiedene strategische Ansätze, wie sich Brokerage-Unternehmen positionieren, auch Neo-Broker. Die einen sagen, wir gehen in die Breite, wir müssen unsere Palette an Dienstleistungen ausweiten. Wir fangen auch an mit Konten, wir fangen an mit Karten, dem ganzen Drum und Dran. Andere sagen, wir konzentrieren uns auf unser Kerngeschäft. Mein Eindruck ist, Flatex bleibt bei seinen Leisten, möchte im Brokerage bleiben und dann nicht über den Tellerrand hinausschauen. Richtiger Eindruck?
Absolut richtig. Vermögensanlage für Familien. Für gehobene Familien vielleicht auch, ist unser Ziel. Und da werden wir alles anbieten, was machbar ist. Ich glaube, es ist zumindest aus unserer Perspektive nicht sinnvoll, sich zu verzetteln. Ich glaube, wir wollen keine Teilzahlungskredite oder andere Dinge anbieten. Man muss das ja auch in den Dingen dann vernünftig hinbekommen. Und wie wir sehen, ist natürlich das Risiko hoch, wenn das Geschäftsmodell bei anderen zu breit diversifiziert ist, dass die ein oder andere Funktion dann doch nicht vollständig ausgeprägt ist.
Ich weiß, über Wettbewerber redet man ungern, aber vielleicht können wir es ja allgemein halten. Wir haben schon häufiger uns mal mit den Depotzahlen der Bundesbank auseinandergesetzt und sind doch einigermaßen erstaunt, dass gefühlt das Wachstum der Zahl der Aktionäre oder das, was man vielleicht wieder so einen Anlageboom nennt, was die Zahl der Depots angeht, an den großen Bankengruppen, Großbanken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken vorbeigeht. Da hat es effektiv kaum einen Zuwachs gegeben die letzten 5 Jahre. Ich weiß nicht, ob Sie sich die Zahlen auch anschauen bei Flatex und ob den Zahlen zu trauen ist. Also, dass da tatsächlich kein echtes Wachstum mehr stattfindet, vielleicht auch wegen demografischen Herausforderungen. Wir halten es ja ganz allgemein. Ich weiß,
ja, es ist schwierig. jedes Institut definiert natürlich seine eigene Anlagestrategie. Und wenn ich natürlich viel Einlagen bekomme mit Nullzinsen, da gibt es unterschiedliche Institute, die das attraktiv empfinden, ist es sicher auch, dann kann ich natürlich die Zinsmarge ausweiten. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Kunden einfach Wertpapieranlage suchen. Mein Gefühl ist, dass nach der Einführung von MiFID II die Anlageberatung in Teilen der Organisationen aufgrund auch der Haftungsrisiken der vergangenen Jahre 2001, 2007, 2008 eher eingestellt wurden, weil es einfach auch große Schadenersatzforderungen für die Banken gegeben hat. Das heißt, diese aktive Ansprache hat nicht stattgefunden. Das heißt, gerade jüngeren Menschen haben sich im Internet, in sozialen Medien orientiert. Das hat dazu geführt, dass sie dem Trend ihrer Peers, würde man sagen, ihrer Freunde, ihres Freundeskreises gefolgt sind. Und das ist viel zu Neobanken gegangen. Gleichzeitig gibt es den Trend, dass die Bereitschaft, die hohen Preise einiger Mitbewerber zu bezahlen, zurückgeht, wie in vielen anderen Dingen auch. Das heißt, es gibt eine Preissensität. Und dann gibt es natürlich die gerne in der Beratung dort bei den Groß- und bei den Sparkassen und bei anderen sind. Und insofern geht es doch eigentlich nur darum, dass jeder sein Angebot findet. Die Ausweitung des Angebotes insgesamt ist gut für den Markt und für alle. Und ich glaube, die Schritte, die jetzt auch von der Bundesregierung unternommen werden im Thema Altersvorsorge sparen oder auch für die Frühstartrente, das sind ja alles Schritte, die uns helfen werden, in der Begeisterung für den Kapitalmarkt hoffentlich nicht nur ein Kapitel, sondern ein ganzes Buch zu beschreiben.
Glauben Sie, dass das so kommt? Wir haben ja den Entwurf für das Vorsorgedepot, aber ich vernehme sehr viel Skepsis in der Hinsicht, dass es heißt, naja, es geht ja eigentlich erst 2027 richtig los und da ist noch verdammt lange Zeit, vielleicht noch ein bisschen rumzulobbyieren in der Geschichte.
Ich finde es immer ein bisschen schade, dass das scheint irgendwie so eine deutsche Mentalität zu sein, dass bei uns immer das Glas mindestens halb leer ist, wenn nicht sogar ausgetrocknet. Die Realität ist, erstens geht es uns allen ganz gut. Zweitens werden jetzt endlich die Schritte unternommen. Ich denke, wir sollten das erstmal grundsätzlich begrüßen. Natürlich kann man sagen, Herr Lindner hatte schon angefangen, nur nicht umgesetzt. Ich glaube, es kommt aus unterschiedlichen Gründen. Die Kassen sind nicht mehr so voll, wie es einmal war. Die Möglichkeiten, bei den Schuldenständen große Gelder aufzunehmen, sind auch geringer. die Notwendigkeiten für hohe Investitionen und auch der Beteiligung von den Bürgern ist enorm. Und das ist eigentlich die Chance, hier nach vorne zu gehen. Gleichzeitig, wenn man mit den Menschen redet, das wird ihnen auch so gehen, dann trauen nicht mehr viele allein den Möglichkeiten der gesetzlichen Rente alles zu, was hier zugesagt wurde. Und insofern vertraut man ein wenig doch mehr den eigenen Fähigkeiten, ein bisschen Geld beiseite zu legen. Und am Kapitalmarkt, an langen Zyklen, sollte das auch eine bessere Verzinsung bringen.
Sie müssen mir auch die Gelegenheit für eine Replik geben, weil Sie meinten, das Glas ist in Deutschland so oft halb leer. Naja, in dem Umfeld ja auch nicht ganz ohne Grund, weil ich glaube, meine mich relativ gut erinnern zu können, dass die Debatte über die Notwendigkeit der Riester-Reform sowohl bei Politik und Industrie ungefähr vor 15 Jahren aufgekommen ist und 15 Jahre diskutiert worden ist, das zu reformieren und nie irgendwas passiert ist, obwohl immer breite Einigkeit herrschte. Ja, da müssen wir mal was tun. Also insofern schoss mir einfach durch den Kopf.
Ja, da haben Sie natürlich vollkommen recht. Die Dinge dauern zu lange, keine Frage, aber wenn sie dann mal angegangen werden, sollten wir nicht noch zusätzlichen Gegenwind produzieren.
Ist das denn ökonomisch tatsächlich ein Faktor? Also ich kann mir vorstellen, Altersvorsorgedepot auf jeden Fall. Das muss man, glaube ich, niemandem vorrechnen, dass das ein super Potenzial für Broker insbesondere hat, auch vielleicht altes Geschäft, was in die Versicherung ging, in Riester abzugreifen. Aber beispielsweise Frühstartrente, ist das ökonomisch ein Faktor für Sie oder nimmt man das gerne mit, um das Onboarding schon mal zu haben?
Naja, in der aktuellen Ausgestaltung sind es kleine Beträge. Mhm. Aber in dem Fondsgeschäft, wer lange genug dabei ist, weiß, Kleinvieh macht auch Mist. Mhm. Und es ist nachher die Übung, die die Erfahrung macht. Man sagt immer so schön, was man nicht übt, das kann man nicht. Und deshalb finde ich es schon super, dass, ich glaube, man muss das in den Bereich der Finanzbildung rücken, dass die jungen Menschen erste Erfahrung machen. Man zahlt was ein, am nächsten Tag hat es einen etwas anderen Kurs, das entwickelt sich, da kommt ein bisschen was zusammen. Und ich glaube, die Hoffnung ist auch, dass innerhalb einer Familie dann Oma und Opa, Tante und Onkel, bevor man irgendwie unnütze die dritte Spielekonsole oder irgendwas schenkt, vielleicht dann doch etwas
die Nintendo-Aktie
für die Träume der Zukunft.
Was war denn Ihre erste Aktie, Ihre erste Erfahrung? Meistens erinnert man sich ja noch dran, wenn man ein wertpapieraffiner Mensch ist.
Ja, ich habe in den 80er Jahren, man kann sich kaum erinnern, im Eigenhandel der Deutschen Bank damals in Mannheim angefangen. Aha. An einem Tisch, der japanische Optionsscheine handelte. Ja? Oh. Und eines meiner ersten großen Investments war in elektronische Registrierkassen, Tokyo Electric Optionsschein.
Okay. Und? Totalverlust oder vervielfacht?
Das war mega, weil ich hatte früh in 1987 angefangen und für die, die sich hier erinnern können, gab es dann den großen Markteinbruch im Herbst 87. Und ich hatte das auch ein bisschen auf Kredit gemacht, weil es hörte sich zu gut an.
Oh.
Da lernt man aber am meisten. Erstens am eigenen Geldbeutel und zweitens, wenn man dann ausrechnet, wie lange es dauert, das zurückzuzahlen. Glücklicherweise habe ich mich dann nach mehreren Tagen entschlossen, nachdem die Börse dort 2 Wochen geschlossen war, was man heutzutage auch nicht mehr erleben kann, die Position zu verdoppeln. Japan hat sich dann glücklicherweise erholt und insofern bin ich...
In case of trouble, double, ja.
Ja, aber es gibt halt Erfahrungen, die muss man einfach selber machen. Und das nützt auch nichts, wenn man das anderen erklärt. Aber man muss sie vielleicht auch nicht zweimal machen. Man sollte auch was draus lernen.
Finde ich aber sehr spannend. Ich glaube das auch. Man muss eigentlich mal richtig auf die Nuss bekommen haben mit einem kräftigen Verlust, um daraus zu lernen, wie man damit umgeht. Das ist ja eigentlich eine Erfahrung, die Anleger, die in den letzten roundabout 15 Jahren an den Kapitalmarkt gekommen sind, nicht mehr gemacht haben, weil fast jeder Einbruch V-förmig wieder aufgeholt worden ist. Trump, Zollgeschichte letztes Jahr im April, Corona, Rezessionsgeschichten. Eigentlich konditioniert einen das, dabei zu bleiben, aber irgendwann wird es auch vielleicht mal dauerhaft 30-40% runtergehen oder im Sinne von für über 2-3 Jahre. Haben Sie da manchmal Sorge, dass dann Leute das noch gar nicht mehr gewohnt sind, wie das ist, mal wirklich ein paar, 2-3 Jahre unter Wasser zu sein?
Also erstmal ist ja so, dass wenn man so eine lange Zeitreihe anguckt, dann sieht das alles aus wie kleine Schwankungen und die Kurve geht nach oben. Mhm. Wenn man aber kurze Zeitabschnitte herausgreift, dann sind die Schwankungen durchaus signifikant. Und je nachdem, welche Instrumente man wählt, hat das im Portfolio ordentliche Auswirkungen. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass gerade wenn man anfängt, und heute würde man ja sagen, die Märkte sind eher oben als unten, aber ob das wirklich so ist, müssen wir erst in ein, zwei Jahren in die Zukunft schauen, weil eigentlich kann man nur zurückschauen und dann kann man bestimmte Einschätzungen in der Zukunft haben, dass man eben nachhaltig spart. Was heißt das? Immer wieder, nicht aufhören und sparplantechnisch. Und da gibt es ja nun unterschiedliche Möglichkeiten. Man wählt sich ein paar ETFs aus oder man nimmt aktive ETFs oder da, wo wir jetzt hingehen, kurzfristig ist, dass wir Aktiensparpläne anbieten. Das heißt, man kann für einen festen monatlichen Betrag sich 3, 4, 5, 10 Aktien aussuchen, je nach Sparrate, und die werden dann in Bruchstücken gekauft. Und dadurch habe ich quasi meinen eigenen Investmentfonds mit meiner Auswahl von Aktien, aber ich nutze den Vorteil des Sparplans, indem ich eben die Schwankung oder bei stärkeren Kursrückgängen mehr Aktien von derselben Sorte bekomme und somit besser investiere vom Preis her, als der Durchschnitt des Marktes mir liefern könnte.
Ich würde gerne nochmal von Ihnen hören, wie die Unterschiede möglicherweise im Anlageverhalten und Mentalität sind. Sie sind ja in vielen europäischen Ländern unterwegs und wir hatten eben schon gesagt, eigentlich ist Deutschland und Österreich nur so roundabout ein Fünftel bis ein Viertel ihrer gesamten Kundschaft. Gibt es da deutsche Spezialitäten im Brokerage, die den deutschen Anleger auszeichnen, vielleicht den oder ja, vielleicht ein bisschen schlechter machen, wo der Verbesserungsbedarf ist gegenüber dem, was in anderen Ländern läuft?
Naja, es gibt bestimmte Instrumente, die mehr genutzt werden in bestimmten Ländern. Beispielsweise werden in Deutschland natürlich auch gern sogenannte ETPs genutzt, Exchange-Traded Products, die oftmals einen gewissen Hebel noch auf bestimmte Werte haben. Da muss man schon kurzfristig ziemlich richtig liegen, um ordentlich Geld zu verdienen, weil natürlich Produkte mit Laufzeit den Vorteil der schnellen Kursentwicklung haben, aber sie muss dann eben auch eintreten. Der Österreicher macht sehr gerne den Sparplan, sehr intensiv. Und bei uns nutzen die Holländer, das ist ja auch eine Handelsnation, intensiver auch Derivate, die wir aktuell in Deutschland gar nicht anbieten. Die sportlichen Anleger nutzen dann diese ETPs. Aber in Holland werden eben auch Optionen genutzt und Futures auch.
Ist da im Moment eine Generation unterwegs, die in Sachen Anlagementalität vielleicht sowohl was den Horizont angeht, vielleicht auch was den Informationsbedarf angeht, völlig anders ist als die, sage ich mal, 40, 50, 60-Jährigen heute? Also es gab ja, wann immer es ein neues Angebot gibt, schaue ich als Finanzjournalist, was ist denn da der Prospekt? Ja? Kann ich mal bitte den sogenannten Beipackzettel sehen und schaue ich mir die Gebührenstruktur an? Und es hat jetzt diverse Launches gegeben, insbesondere bei Neobrokern. Da wurde das gar nicht hinterlegt. Und dann habe ich da angerufen und gefragt, wo ist denn hier mal ein bisschen Paperwork zu dem, was ihr hier anbietet? Und die Antwort lautete sinngemäß, da interessiert sich kein Mensch für von den Anlegern. Sie sind jetzt der Erste, der danach fragt. Ich muss mal gucken, wo ich eigentlich denke, schon erstaunlich. Aber wo ich dann denke, vielleicht ist man da der Mentalität schon entwachsen, die mittlerweile jüngere Anleger haben. Können Sie es nachvollziehen oder vielleicht können Sie es mir einwerten?
Naja, ich glaube, es ist immer schwierig, von sich auf andere zu schließen, weil Sie natürlich ein Profi sind in dem Geschäft. Sie beschäftigen sich jeden Tag mit den Dingen. Die Masse der Anleger 8, 10, 20, 30 Geschäfte im Jahr. Das sind 1, 2, 3 im Monat. Und oftmals macht man dann das, was andere getan haben oder was der Freund investiert hat oder was man in der Zeitung gelesen hat. Und dann haben wir, je nachdem, auf welche Zahlen man guckt, sicher irgendwie 20, 25 Millionen Depots. Aber im Verhältnis zur Bevölkerung ist das ja vollständig unterrepräsentiert. Wir haben 12 oder 14, je nachdem, auf welche Statistik man schaut, Prozent Aktionäre. In Amerika sind es 65%. So, früher sind die Kunden ich gehe zu meinem Berater, zu meinem Bankberater, zu meinem Sparkassenberater. Und dem hat man vertraut, weil man immer gesagt hat, zu Hause über Geld redet man nicht, wir haben keins oder wir haben keine Ahnung. Das ändert sich. Es ändert sich durch die neuen Medien, es ändert sich durch die Informationsmöglichkeiten, es ändert sich durch Podcasts, durch eine Vielfalt von Informationsmöglichkeiten. Und es ist natürlich auch getrieben durch die Realität, dass viele bei ihren Banken keine Zinsen für Cash kriegen. Ich bin mir sicher, wenn man 4-5% Zinsen bekommen würde, dann würde der eine oder andere vielleicht doch die entspanntere Variante der Zinsen wählen und nicht den Kapitalmarkt. Denn der Deutsche ist eigentlich immer noch ein sehr konservativer Anleger.
Ja, lassen Sie uns ein wenig für das letzte Drittel des Podcasts nach vorne blicken, sowohl was die Produkte von Flatex angeht, allerdings auch was die Regulierung angeht. Es kommt ja das Payment-for-Order-Flow-Verbot und da wurde viel Tinte drüber vergossen, als die EU das reguliert hat. Jetzt naht der Termin, wo es tatsächlich umgesetzt werden muss. Man hat das Gefühl, es wird eher ruhig. Was glauben Sie, wie wird das den Markt verändern oder hat das irgendeinen Impact auch auf Ihre Gewinn- und Verlustrechnung?
Naja, wenn wir beim Markt anfangen, ist natürlich so, dass das einzige Land, das es noch nicht eingeführt hat, Deutschland ist. Das kann gut oder schlecht sein, ich will das gar nicht kommentieren. Mhm. Auf uns hat es keine Auswirkungen, aber wenn man natürlich, und da glaube ich, haben die Kunden das noch nicht vollständig in Teilen verstanden. Wenn außen drauf steht, es kostet nichts beim Kaufen und nichts beim Verkaufen, dann ist natürlich die Frage, hoppla, wie geht denn das? Und die Realität ist natürlich, dass eine Firma, die es auf beiden Seiten für null anbietet, irgendwie überraschenderweise doch Einnahmen haben muss. Und die finden aktuell teilweise statt, dass bestimmte Marktzugänge, es gibt auch den einen oder anderen, der hat nur einen Marktzugang, der wird dafür bezahlt, dass die Orders dorthin geroutet werden. Mhm. Und dann ist die Frage von diesem 0 Euro Transaktionskosten nicht so sehr, ob die 0 interessant sind, sondern wie der Ausführungspreis ist. Mhm. Gerade bei einer Bestens- oder Billigst-Order kann es schon mal sein, dass die Preise nicht vollständig dann Best-Execution-Regeln entsprechen. Mhm. Und die Sorge war, glaube ich, bei der EU, und deshalb wird es überall eingeführt, dass dieser beschränkte Marktzugang durchaus und das verbunden mit Bezahlung pro Ticket oder pro Volumen, gibt da unterschiedliche Modelle, zu einem Interessenkonflikt führen könnte. Und dieser soll damit ausgeräumt werden, indem das PFOF-Ban, also Payment-for-Order-Flow-Verbot, eingeführt wird. Man muss allerdings auch sagen, dass das in Amerika ja durchaus gang und gäbe ist. Da ist auch Frontrunning nicht etwas, was dann bestraft wird, wenn es bei Politikern ist. Also es gibt unterschiedliche Länder, unterschiedliche Sitten. Wichtig ist natürlich, dass wir ein Interesse haben, dass es gleiche Wettbewerbsbedingungen innerhalb von Europa gibt, damit man auch vernünftig konkurrieren kann, um das beste Angebot für den Kunden rauszuholen. Und das wird natürlich schwierig, wenn amerikanische Konkurrenten auf die Märkte kommen, die die Kunst des PFOF optimiert haben für ihre eigenen Geschäftsmodelle.
Ja, auch nach vorne geblickt. Viele Akteure in ihrem Markt haben Private Markets Angebote eingeführt, kleine Stückelungen, handelsüblich auch für 25 Euro Sparpläne. Private Equity, Private Debt, Infrastruktur etc., LTIF, Mantel kommen. Ist da bei Flatex was geplant? Was machen Sie da? Gehen Sie damit?
Also erstmal ist unser Ziel, den Kunden zu helfen, Vermögen aufzubauen. Mhm. Und dabei ist es, glaube ich, wichtig, dass man die Produkte, die man anbietet, den Kunden dabei helfen. Und das Produktangebot richtet sich natürlich insgesamt an Selbstentscheide. Das heißt, der Kunde muss sich das aussuchen, was zu ihm passt. Wir versuchen erstmal über Financial Education, Webinare, Live-Schulungen den Kunden zu helfen, die Dinge zu verstehen. Ein Closed-End LTIP, ein Private-Equity-Produkt ist natürlich ein Produkt, bei dem man eigentlich 5, 10, 15 Jahre drinbleiben muss, mit eingeschränkter Liquidität. Alle Aufbesserungen, also eine verbesserte Liquidität, eine kleine Stückelung, führt bei vielen dieser Produkte zu aufgeblähten Kosten. Und gleichzeitig ist es so, dass einige der großen Private Equity Firmen aufgrund des Zinsanstieges die Absatzmärkte bei institutionellen Investoren ein wenig versperrt sind. Jetzt entdeckt man die Privatkunden. Wichtig ist, glaube ich, hier, dass man hier die Erwartungshaltung an die Leistungsfähigkeit gerade bei erhöhten Gebühren innen und außen nicht zu hoch schraubt, dass es hier nicht Enttäuschungen gibt. Ich vermute, dass die aktuellen Angebote im Markt, auch wenn da große Absatzvolumina genannt werden, natürlich auch auf der anderen Seite zwischen Versprechen und Halten beobachtet werden werden, ob die Performance dann auch so eintritt, wie es avisiert wurde.
Das war eine lange Antwort, die ich sehr spannend fand, aber die sich nicht danach anhört, als ob es bei Ihnen ein entsprechendes Angebot in naher Zukunft geben wird.
Ich glaube, es ist wichtig, dass man dieses Angebot ein wenig an den Marktzyklus anpasst. Also sprich, wenn es zu teuer ist, ist es nicht ideal, aus unserer Sicht mit solchen Dingen anzufangen. Wir glauben fest daran, dass es, wie gesagt, entscheidend ist für die Begeisterung der Kunden, dass sie am Ende auch Geld verdienen. Mhm. Und nicht ein Produkt haben, mit dem sie vielleicht nichts verdienen oder auch noch was verlieren und dann eingeschränkte Liquidität haben. Dann entsteht Enttäuschung. Und gerade die ersten Schritte sollten aus unserer Sicht begleitet sein mit positiven Erfahrungen, um nachher die Anzahl der Anleger für den gesamten Markt, natürlich auch für uns, zu vergrößern. Aber eben auch, dass die Kunden Vermögen ausbilden, aufbauen können.
Was haben Sie denn konkret geplant an Produkten, die Sie ausrollen wollen 2026? Kommt da was Frisches, Neues?
Naja, ich hatte es schon angedeutet. Wir werden natürlich die gesamten Altersvorsorgeprodukte anbieten. Wir digitalisieren gerade unser Kinderdepot, dass man eben ruckzuck eins eröffnen kann und nicht mit der Geburtsurkunde noch mit Postident-Verfahren irgendwo hinlaufen muss. Wir werden den Aktiensparplan bringen. Also im Grunde genommen kann jeder dann seinen eigenen ETF oder Investmentfonds machen, mit der Mischung und der Empfehlungsliste folgen, wie er das für sinnvoll erachtet. Und ja, das sind so einige Dinge, die dazukommen. Wir haben in Holland das Thema Wertpapierleihe eingeführt. Super spannend. Ist in Deutschland ein klein bisschen komplizierter. Aber da kann man eben ja seine Wertpapiere im Depot arbeiten lassen, ohne dass man handelt. Und kriegt noch eine Zusatzverzinsung, sage ich immer. Andere würden sagen Leihgebühr. Aber das sind natürlich alles, sagen wir mal, professionelle Produkte, die wir hier im Massengeschäft anbieten können. Und das ist, glaube ich, neu und das ist, glaube ich, interessant. Und am Endeffekt zahlt man nicht nur was, sondern man kriegt noch was raus.
Ich habe bei Ihnen auch das nicht so sexy klingende, aber doch häufig margenstarke Wort Festgeldangebot vernommen, richtig?
Ja, wir glauben, dass das Zinsangebot natürlich wichtig ist, es daneben zu stellen, um einfach auch die Produktpalette abzurunden. Und das werden wir ganz sicher auch ergänzen. Nun, wie gesagt, bei 2% Zinsen im EZB-Satz sind das natürlich im Verhältnis zum Kapitalmarkt, aber nicht so super interessante Sätze, aber es ist natürlich eine gute Möglichkeit, gerade wenn man was vorhat, wenn man auch mal eine Wohnung anzahlen will oder so, wo man dann ein bisschen was parkt und dann sagt, komm, das ist der Notgroschen, bei dem gar nichts passieren darf.
Sehen Sie da überhaupt noch große Chancen, weil ja wachstumsstarke Wettbewerber wie Neobroker einfach sagen, wir hauen euch immer den EZB-Zins raus, was ja, glaube ich, eine ziemliche Kampfansage war, wo man sagt, naja, klingt eigentlich wie nach einem überzeugenden Angebot. Muss ich nie nachdenken, sondern das Geld, was da rumliegt, wird mir immer mit dem EZB-Zinssatz verzinst.
Ja, man muss, glaube ich, immer gucken, was ist das dann für ein Institut, wie viel Geld will ich da haben? Und das ist immer einfacher, dort Geld hinzuüberweisen. Wenn man es mal wieder abdisponieren will, entstehen ein paar Komplexitäten hier und da. Sie hatten den Bundesbankbericht angesprochen. Danach haben wir 3.600 Milliarden Cash- und Zinsspareinlagen. Mhm. Die haben einen durchschnittlichen Coupon von 0,6. Mhm. Ich würde sagen, da ist
Optimierungsbedarf
nach oben.
Jetzt haben wir hier im Verlauf des Podcasts schon mehrfach darüber gesprochen, dass trotz Börsenboom, Rekordjagd, neuer Aktionäre in Deutschland eigentlich die Aktienkultur immer noch im internationalen Vergleich unterentwickelt ist. Und auch wenn Sie jetzt sagen, naja, da liegt so viel Cash rum, da ist noch viel Raum. Wie schafft man das denn? Wie soll das noch klappen? Weil eigentlich denkt man intuitiv, also wer jetzt noch keinen ETF-Sparplan gestartet hat, wann soll er es denn jemals machen? Im Bärenmarkt vermutlich nicht. Was ist der Schlüssel dafür, das zu ändern?
Nee, ich glaube, wir haben natürlich auch hier bessere soziale Netze. Deshalb konnte man sich da vielleicht ein bisschen zurücklehnen. Wir haben jetzt die Erkenntnis, dass man selber was tun muss mit der Altersvorsorge, Renten oder mit der Frühstartrente. Das wird den Ton ändern. Das wird meiner Meinung nach signifikant den Ton der Politik ändern, die teilweise ja noch immer auf Manfred Krug und den IPO der Telekom abzielen und wie schrecklich das alles war. Aber auch da sieht man, alle Eier in einen Korb bringt nichts. Ich glaube, der Ton wird sich ändern. Dahingehend, vorher hat man gesagt, auf keinen Fall, das ist gefährlich, lass die Finger weg. Jetzt wird man den Ton ändern müssen und sagen, da musst du dabei sein, anders geht's nicht. Und das Schöne ist ja, es gibt eben keine Sparvariante, sondern es gibt nur die Fonds- und Wertpapiervariante. Und das ist auch gut so als Diversifikation. Und ich glaube, man darf die Hoffnung da nicht aufgeben. Ich bin da optimistisch.
Ich glaube, wenn man die Telekom erste Tranche 96 gezeichnet, bis heute gehalten, alle Dividenden kassiert hat, so schlecht wäre die Rendite gar nicht gewesen. Das Problem waren, glaube ich, eher die späteren Tranchen, die platziert worden sind. Ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber ich meine, 5-6% per annum wird man auch gemacht haben. Das ging nur zwischenzeitlich
von, mal von runter. Von Anfang an sicher und zwischendurch gab es ja auch noch mal ein paar günstige Quartale. Ja, und Sie haben recht. Ich glaube, zwischendrin wurde mal so bei 65 bis 75 was platziert.
Ja. Aber ja, da so hat Ihnen auch der Privatkundenrabatt nichts mehr geholfen.
Die Börse ist eben keine Einbahnstraße. Aber man muss eben auch, wie es so schön heißt, an der Börse muss man immer zweimal recht haben. Dann, wenn man reingeht und dann, wenn man rausgeht.
Meine Abschlussfrage ist traditionell Plattformfrage eigentlich. Gibt es ein Thema, für das Sie unsere Hörerinnen und Hörer sensibilisieren wollen, von dem Sie sagen, das hat nicht den Niederschlag in der Presse, in der öffentlichen Diskussion, die es eigentlich verdient?
Naja, das eine sind die Transaktionskosten, die man nicht sofort sieht. Wir sprachen ein bisschen darüber. Und das zweite ist diese Begeisterung, immer ETFs zu kaufen. Führt natürlich dazu, dass immer mehr Geld in die großen Werte geht. Und das geht so lange in die großen Werte, bis die großen Werte enttäuschen. Ich glaube, man hat es auch gerade in den letzten Tagen gesehen, dass der ein oder andere wirklich riesige Aktiengesellschaft durchaus mal auch signifikante Rückschläge erlebt. Da gibt es natürlich den German Mittelstand und andere Werte im MDAX und im SDAX, die teilweise auch dann darüber hinaus noch sehr gute Geschäftsmodelle haben, die Nischen haben. Und da ist es, glaube ich, auch mal wert, gerade wenn man ein paar Aktien beimischt, natürlich jetzt nicht alles auf eine Karte setzen, zu schauen, was da Interessantes ist. Wir werden diesbezüglich auch ergänzend unseren Kunden Research anbieten über die nächsten Monate, um einfach auch hier noch ein bisschen Substanz für die Kunden zum Lesen. Vielleicht machen wir es auch im Podcast, das ist noch nicht ein bisschen offen. Einfach die Chance zu geben, sich selber noch ein bisschen kundig zu machen und den einen oder anderen ungeschliffenen Diamanten vielleicht fürs Depot zu finden.
Ich höre da heraus, Sie sind kein Fan der Kapitalgewichtung, die den meisten Indizes und damit ETFs zugrunde liegt, MSCI World, DAX und Konsorten?
Naja, das hat, wie ich beschrieben habe, zwei Seiten. Das kann und wird lange gut gehen, aber man lässt natürlich hier und da was liegen. Und man hat ja immer die Werte, die im Index dann drin sind. Es fallen natürlich auch immer wieder welche raus und es kommen welche rein. Aber man hat immer die großen Werte. Eigentlich sollten die großen Werte schlechter laufen als die kleinen. Das ist jetzt ein paar Jahre anders gewesen, aber im langen Atem sollte es doch so sein, dass die Firmen sich durchsetzen, die das bessere Geschäftsmodell haben und eine vernünftige Gewinnmarge haben. Und das geht über die großen Indizes hinaus. Die müssen ja erstmal schneller wachsen als der große Index, um da reinzukommen.
Letzte Frage dazu. Das Argument ist ja immer Kritik an Kapitalgewichtung pro Zyklik, die damit einhergeht. Die ist ja nicht ganz neu, wird aber nicht so richtig ausgenutzt von den aktiven Managerinnen und Managern in Aktienfonds. Spielen aktive Fonds überhaupt noch in der Allokation ihrer Kunden eine große Rolle oder sind die bei den Selbstentscheidern zur Nische geworden?
Das kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an. Bei uns ist es ja so, dass 95% der Kunden Aktien kaufen. Und da wissen sie sehr genau, was sie tun. Ja, oftmals handeln sie auch intensiv hin und her, weil die Transaktionskosten natürlich bei uns besonders attraktiv sind. Das heißt, die suchen auch nach großen Werten, liquiden Werten, aber mit hoher Schwankungsintensität. Aktive Fonds werden schon genutzt, aber es ist natürlich auch so, dass der Preis relativ zur Outperformance eine Rolle spielt. Mhm. Und deshalb schauen die Kunden sich das schon an. Und das hängt so ein bisschen davon ab, wie groß ist das Vermögen. Ja, wenn man Anfänger ist, hat man oft ein, zwei, drei Fonds im Depot, einen Sparplan und später geht das Spektrum auf. Wichtig ist, dass man da, wo man ist, alles kaufen kann.
Prima. Berenz, ich sage Ihnen vielen herzlichen Dank.
Das hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank für die Zeit.
Ja, auch. Prima, vielen Dank.
Tipptopp.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com.